ARD.
Und da waren jeden Tag 10 bis 20 Leute in der Wohnung mit Betreuung und Besuch und Leute, die kamen, sich verabschieden wollten, die helfen wollten und so. Und dann haben die jeden Tag, die gesamte Hausgemeinschaft, für bestimmt 3 Wochen uns Essen vor die Tür gestellt. Morgens hingestellt für den ganzen Tag, für mindestens 10 Leute und abends das fertige Geschirr wieder abgeholt. Also wir hatten das, was man als erstes natürlich die Selbstfürsorge, weil es als erstes unter den Tisch fällt, hatten sie bis zum gewissen Grad wieder aufgefangen. Mhm. Und da bin ich denen bis heute unendlich dankbar. Und das ist so ein, sag ich mal, so ein, es war eine sehr große Geste, aber doch im Verhältnis eine sehr kleine, einfache Möglichkeit, Leuten, denen man nicht anders helfen kann, die aber Hilfe brauchen, zu helfen.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Ja, hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben oder gelebt haben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem der bekanntesten Fernsehermittler, Leo Oswald, cooler Privatermittler in Ein Fall für zwei.
Was machst du hier? Ich hab dir gesagt, du sollst unten im Auto bleiben.
Sofort zurück.
Wenn du mir sagst, wo du Dienstag zwischen 11 und 13 Uhr warst.
Ist doch alles ein scheiß Märchen. Habt ihr was?
Moin, Vanja Müs.
Hallo. Moin, moin. Grüß dich.
Seit 11 Jahren spielst du, wenn ich richtig gerechnet habe, die Rolle mit großem Erfolg.
So ist es.
Wie viel Raum nimmt denn Leo Oswald in deinem Leben so ein?
Na, wir sind jetzt in der 12. Staffel, drehen gerade in Frankfurt am Main wieder 4 neue Folgen. Und das ist immer so eine Drehzeit von 3 bis 4 Monaten. Das heißt, plus Vorbereitung, plus natürlich dann Presse machen, wenn das rauskommt und so weiter, ist das immer ein knappes halbes Jahr, die das in Anspruch nimmt, sich mit Leo Oswald zu beschäftigen.
Gerade der Oswald, das ist ja auch so eine körperliche Rolle. Also du bist ja so kein Schreibtischtäter, sondern du musst ja da laufen und alle möglichen Sachen machen und so. Hände hoch und so, das ist ja körperlich. Wie hältst du dich da fit?
Naja, das ist die große Aufgabe des Schauspielers im Allgemeinen. Körper ist Instrument, das Instrument quasi am Laufen zu halten und dann wird natürlich im zunehmenden Alter werden 2 Sachen wichtig, nämlich die Flexibilität, also die Mobilisierung des Körpers, dass man sich nicht verletzt bei Stunts, die wir ja auch ab und an machen. Und dann gehe ich zwischen Crossfit oder Muckibude, je nachdem, wie ich mich fühle, was ich ertragen kann, versuche ich zu machen und dann fürs Herz halt joggen, Radfahren, solche Sachen.
Ist dieses Körperliche, macht dir das Spaß, so Stunts und so?
Stunts machen allgemein sehr viel Spaß, weil man meistens sehr, sehr gute Stuntleute an der Seite hat, die das mit einem Choreografieren, Proben, Üben und auch ihre Position natürlich verteidigen, indem sie sagen, wir sind hier, um dich zu schützen. Du musst noch 40 Tage drehen in der Folge auf diesen Stunt. Die schlimmen Sachen, die gefährlichen Sachen machen wir. Dafür sind wir Profis.
Genau. Und
das gebe ich dann auch immer sehr gerne ab.
Das ist ja Primetime-Fernsehen.
Ja.
Sprechen dich die Leute auf der Straße an oder gucken mal irritiert, Moment, den kenne ich ja.
Passiert häufig, besonders natürlich, wenn was läuft gerade oder gelaufen ist, dass die am nächsten Tag sagen, sag mal, oder wir haben dich gestern im Fernsehen gesehen, aber es sind die Fans vom Fall für zwei sind sehr liebe, sehr angenehme Leute und mit denen plauscht man dann und freut sich und macht ein Foto und nimmt den Dank sehr gerne entgegen.
Mhm. Viele kennen deine Stimme auch von Hörbüchern und gerade warst du in einer Folge der 3 Fragezeichen, die 3 Fragezeichen und der Puppenmacher.
Ja, so ist es.
Ja, das wirklich das, da mitzumachen bei Heike Dine Körting hier nebenan
so
in der Villa
es.
Am Roten Baum. Wie war das denn da?
Na, Heike Dine ist ja eine ganz, ganz, ganz alte Freundin und Mentorin in dem ganzen Bereich. Also ich habe als Kind schon Witzekassetten mit ihr für sie aufgenommen, mit anderen Kindern, die dann unter Europa, unter dem Label offiziell verkauft wurden. Also es war richtig geskriptete Witzeerzählung von Kindern.
Saß du da im Studio und hast Witze erzählt?
Mit 6, 7, 8 Jahren saß ich im Studio, habe Witze nicht erzählt, sondern vorgelesen. Genau, und seitdem ist eine Freundschaft da und seitdem ist ein immer wiederkehrender, eine große Verbindung dann und auch ein immer wiederkehrender Arbeitsprozess. Und das letzte waren jetzt halt die 3 Fragezeichen und heute später gehe ich noch zur Aufnahme, weil sie gesagt hat, Vanja, du bist in der Stadt, komm, ich muss ein paar Sachen mit dir aufnehmen.
Oh, wie schön. Ja. Ah, das ist ja toll. Und diese Villa da, da haben wir auch mal eine Reportage gemacht, die ist ja auch total irre. Das ist ja auch ein Disneyland für Hörspiel- und Kulturfreunde.
So ist es. Es ist fantastisch. Heike Dine ist fantastisch. Auch die Art und Weise, wie sie das noch zelebriert und aufnimmt und mit welcher Freude sie das macht, das ist kenne ich von keinem anderen.
diese Witzekassetten hat, das war dann ja, wie viel hat man da bekommen? So 10, 20 Mark damals?
Ja,
so?
Man kriegte ein paar Mark auf die Hand. Also das war nicht, wir wurden nicht ausgebeutet. Im Gegenteil, das war viel Taschengeld, was man sich ansparen konnte. Und dann durfte man, das war damals noch so üblich, in den geheimen Raum, in sozusagen in den Tresorraum und durfte sich 2, 3 Kassetten, später dann CDs, mit nach Hause nehmen. Manchmal auch 5. Aber das war natürlich immer fantastisch. Man hat seine Arbeit gemacht, ist nach Hause gegangen, hat sich erstmal unter die Bettdecke vergraben und wieder was Neues gehört.
Ach toll. An warst du denn so in deiner Schulklasse, so unter den Freundinnen und Freundinnen, warst du da so der Star? Ich meine, die haben doch die Kassetten dann zu Hause gehabt.
Ja, die hatten die Kassetten zu Hause. Der Star, das versuche ich immer zu vermeiden, weil das ist eine ungute Position, die einem auch Falsches vorgaukelt und wo es dann schwerer fällt, auf dem Teppich zu bleiben. Und das empfehle ich keinem, gerade in dem Beruf hier nicht. Aber ich habe ja auch zu der Zeit eine Serie gedreht, als ich in der Schule war. Also unsere Hagenbecks war das damals. 3 Staffeln zwischen, glaube ich, 13, 14 Jahre alt und 18. Davor schon Kino gemacht und so. Also ich hatte schon ein paar Sachen gemacht. Und meine Eltern waren immer und meine Freunde sehr darauf bedacht, zu sagen, Manja, genieß das. Nimm das als Spiel, nimm das als Freude, vielleicht auch ein bisschen als Training für einen zukünftigen Beruf, aber heb nicht ab. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, obwohl ich manchmal für arrogant gehalten wurde, weil es auch ein Selbstschutz ist, nicht Hänseleien oder Lob zu stark an sich ranzulassen, weil man dann fremdbestimmt wird.
Das ist an dich herangetragen worden, dass du als arrogant giltst?
Von bestimmten Leuten aus der Schule, ja. Ich glaube, das ist aber dann auch natürlich eine Altersfrage. Da ist die eine Clique und die andere Clique. Klar. Und dann tituliert man sich dann gern. Aber ich habe das schon selbst auch wahrgenommen, dass ich mir so eine Art Schutzwall aufgebaut hatte für bestimmte Zeiten, für bestimmte Leute. Natürlich die Außenwirkung eher eine abwehrende ist, sprich arrogant rüberkommen kann. Aber es ist eigentlich eine Unsicherheit gewesen.
Du lebst ja jetzt in Berlin, darüber wird gleich zu reden sein, bist aber in Hamburg aufgewachsen.
Ja.
Wie ist das jetzt, nach Hause zu kommen?
Geboren und aufgewachsen in Hamburg. Jedes Mal, wenn ich nach Hamburg komme, geht mir das Herz auf. Das geht auch niemals weg. Ich bin, bis ich Anfang 20 war, in Hamburg gewesen, bin dann ins Studium gegangen nach New York für 5,5 Jahre und dann von da nach Berlin. Aber Berlin-Hamburg ist ein Katzensprung und ich bin mehrmals im Jahr da, auch für längere Zeiten, also sprich nicht nur für einen Tag, sondern auch mal für ein paar Tage oder eine Woche. Und Hamburg ist und bleibt immer in meinem Herzen.
Wenn du nach Hamburg kommst, wo zieht es sich da hin, also fürs Hamburg-Gefühl? Gibt es da so einen Ort?
Ja, ich bin quasi, also ich bin aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in St. Georg. Da war da die lange Reihe noch eine andere Nummer. Das war
gefährlich.
Das war Rotlichtdistrikt. Und wenn man aber Mitbewohner war, wenn man da gewohnt hat, dann gab es einen Handschlag mit den Damen des Gewerbes am Abend und schön, wie geht's dir denn und so. Und dann haben sie wieder weitergearbeitet. Und man wurde auch in Ruhe gelassen. Also sprich, mein Vater wurde jetzt nicht jedes Mal auf dem Heimweg angemacht, sondern man kannte sich und so. Und dann hat sich das natürlich in was anderes entwickelt. Da waren wir aber schon weg, waren wir ins Generalsviertel gezogen.
Hohe Luft,
in die Wrangelstraße, genau. Und später dann Eppendorf. Das heißt, es zieht mich zu mehreren Orten, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Ein wichtiger Ort ist natürlich der Unfallort, wo meine Eltern verstorben sind. Da haben wir so eine Art ganz kleines Mahnmal gemacht mit so einer Gedenkbank. Und jedes Mal, wenn die Zeit es erlaubt, treffe ich meine Brüder oder Family oder gehe auch alleine dahin, setze mich dahin und gedenke für mich. Also mich zieht es nicht so ans Grab, sondern eher an den Ort. Das ist auf jeden Fall ein Must immer. Wenn ein Essen im Cuneo drin ist, gehe ich zu Franka und esse was dort, weil ich das damit verbinde ich Hamburg auch total. Das gab es immer schon, da waren wir schon als Kinder, als Franco das noch alleine geführt hat. Jetzt macht es ja hauptsächlich seine Tochter. Und wir kennen uns, wir sind ein ähnliches Alter, wir kennen uns als Kinder. Und jedes Mal, wenn man da hinkommt, kriegt man zumindest irgendeinen Sitzplatz und eine Pasta und ein Glas Wein und ein schönes Gespräch und Hamburg ist wieder im Herzen.
Das ist wirklich wie nach Hause kommen. Über den Unfall, über das Gedenken sprechen wir nachher auch nochmal. Wir machen mal also sehr viel Hamburg in dir, in deiner DNA, eine 040-Aufwärmrunde.
Ui.
Und entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Alster.
Warum?
Weil die Alster sowohl auf dem Wasser als auch ums Wasser herum immer eine Herausforderung war. Die Alsterrunde war sozusagen immer das Ziel, in einer gewissen Geschwindigkeit zu schaffen, möglicherweise sogar 2 oder 3 Runden dann irgendwann.
What? 2, 3, wirklich?
Also als junger Mann in der Schule, da gab es eben so Supersportler und die sind dann 3-mal rumgelaufen in, unter 40 Minuten Runde oder ich weiß gar nicht genau, was so der Schnitt war auf jeden Fall. Nee, 40 ist natürlich Quatsch. Das war meine Zeit wahrscheinlich. Egal, das ist ja auch lange her. Aber es war eine Herausforderung. Man musste sich die Route sehr gut vorplanen, weil es gibt dieses doch schwer zu laufende Stück hinten über die Brücke zwischen Außenalster und Binnenalster. Mhm. Das war immer die Frage, läuft man das am Anfang weg? Oder ist es sozusagen die große Hürde am Ende, bevor man die Runde beendet? Solche Sachen musste man sich fragen. Und dann waren wir auf dem Wasser, haben halt Rudern in der Schule ja betrieben. Gesegelt habe ich so nie, aber wir waren Rudern. Und da ist ja ordentlich Verkehr auf der Alster und das ist wahnsinnig anstrengend, Rudern finde ich, und irgendwann brennen einem die Arme. Ich war oft auch Steuermann, irgendwann brennt dann auch die Stimmritze sozusagen vom lauten Schreien und dann kommen die großen Schiffe und die anderen Segelboote und so weiter und Segelschulen, die einen da fast über den Haufen fahren. Und dann
bist du da auch mal gekentert?
Ich wurde mal reingeschmissen, nachdem wir eine Regatta gewonnen hatten.
Oh, aber das ist ja ein guter Anlass.
Hatte dann nach Herpes. Oh. Das erste und einzige Mal so einen richtig großen ins Alsterwasser rein. Vielleicht war es auch nur der Stress. Ich weiß, jeder hat das ja irgendwie in sich. Aber als ich rauskam, am nächsten Tag zur Schule ging und wir wollten feiern, da merkte ich auch, okay, da kommt was.
Da kommt was, da pulsiert schon was an der Lippe. Ja. Da hat man was Bleibendes. Fischmarkt oder Isemarkt?
Isemarkt.
Ja.
Auch wieder Familienconnection, die Erinnerungen. Da wohnen ganz viele Freunde drumherum. 2-mal die Woche über den Isemarkt bei Pingel Süßigkeiten kaufen, sich darauf freuen, sich anstellen, eins geschenkt bekommen, sich ein paar Sachen aussuchen zu dürfen. Diese Erinnerung, Fischstand. Inzwischen gibt es ja auch viele Kaffeestände da, also Isemarkt.
Dom oder Miniaturwunderland?
Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich war noch nie im Miniaturwunderland. Es gibt ja auch einen ganz tollen Film, der einem das nahe bringt, wo man sagt, ja, muss man eigentlich hin, wenn man in Hamburg ist. Aber das kam natürlich deutlich nach meiner Zeit. Den Dom gab es immer schon, das war immer ein Highlight im Jahr. Das war auch sozusagen wir sind ja sehr, sagen wir mal, wohlbehütet aufgewachsen, was auch Essen und Konsum von Filmen, und damals gab es ja Handys noch gar nicht und Computer fing ja erst an und so weiter. Also auf den Dom ist man nicht 3-mal im Jahr gegangen oder 5-mal, sondern das war, okay, das gönnen wir uns, das feiern wir und dann SCH'en wir auch auf alle Sachen, die wir normalerweise machen, futtern Zuckerwatte in uns rein und lassen uns einfach gut gehen.
Ah, cool. Schauspielhaus oder Thalia?
Das ist ja wirklich, da wird man ja wirklich treibt man sich selber in eine Ecke, weil es sind 2 der besten Häuser Deutschlands auch immer gewesen. Aber bei mir natürlich eindeutig 100% Schauspielhaus. Papa war da über viele, viele Jahre, meine ersten Bühnenerfahrungen. Nicht nur die Bühnenerfahrungen waren am Schauspielhaus als Kind, sondern ich bin auch quasi da, statt Kindergarten, das gab es ja damals so in der Form noch nicht, staatlich organisiert, dass man ein Recht drauf hatte. Meine Mutter hat auf Lehramt studiert, wurde dann Lehrerin, aber es war manchmal zeitlich schwierig nach der Schule und so. Wohin mit dem Jungen? Damals war ich auch noch allein, hatte noch keine Brüder. Mit 6 in dem Dreh und dann bin ich zwischen 4 und 6 Jahren immer nachmittags ins Schauspielhaus gegangen und zum Spielen. Und dann haben die Kostümbildnerinnen mit mir Sachen anprobiert und haben gesagt, hast du Lust, Ritter zu werden? Und dann habe ich Bertha angeklebt bekommen und konnte mit anderen Verstecken spielen im großen Haus, wer da gearbeitet wurde. Man wusste natürlich auch, es gibt viele Zeiten, wo man dann einfach still zu sein hat und sich selber zu beschäftigen. Aber man hat natürlich die Theaterluft aufgesogen und ich bin, glaube ich, auch deshalb Schauspieler geworden, weil ich meine Kindheit im Schauspielhaus verbracht habe.
Ja, kein Wunder. Das ist ja auch ein Traum. So ein Abenteuerspielplatz.
Absoluter Traum, ja.
Waren da auch andere Kinder oder warst du da allein?
Na, da waren schon auch die anderen Kinder des Ensembles. Ich weiß, dass ich mit Moritz, weil seine Mutter Monika Bleibtreu auch sehr eng mit meinem Vater befreundet und auch oft zusammengearbeitet hat, dass wir beide als Kinder oft uns da begegnet sind und Verstecken gespielt haben und andere Sachen. Aber der war ein Hauch älter, das heißt, der war dann früher in der Schule, hatte früher andere Verpflichtungen. Das heißt, wir hatten Überschneidungen und haben auch gemeinsam Zeit da verbracht. Daran erinnere ich mich noch sehr genau.
Airport oder Hauptbahnhof?
Ich bin Zugfahrer. Wenn es irgendwie geht, auf Flieger und Auto zu verzichten, versuche ich das. Das ist eben auch so eine von diesen Vorbildfunktionen, weil man kann ja nicht Sachen predigen, die man nicht selber lebt oder versucht zu leben, ist es wahnsinnig schwer. Gerade wenn man mehr beschäftigt ist, dann Termine miteinander in Einklang zu bringen, zu dem ja die Bahn jetzt auch nicht der verlässlichste Partner ist, um von A nach B zu kommen. Aber ich bemühe mich, so viel wie möglich nur mit der Bahn zu erledigen.
Wenn du hier in Hamburg bist, wen kennst du hier noch? Hast du noch so alte so Kumpels, so Buddies und so?
Mein bester Freund aus Hamburg ist nach München gezogen.
Oh.
Vor langer Zeit schon, den habe ich hier auf dem Spielplatz kennengelernt, seitdem sind wir beste Freunde. Den gibt es also hier nicht mehr, aber seine Familie, mit der ich auch mit aufgewachsen bin. Mein Bruder, der Jüngste, also das, mein jüngerer Bruder, wohnt in Hamburg, bei dem wohne ich jetzt auch gerade zur Zeit. Mhm. Meine Tante, die Zwillingsschwester meiner Mutter mit ihrem Mann, also Hamburg und viele Freunde auch noch. Wolf Schübel, mit dem ich regelmäßig zusammenkomme, mit dem ich viele Filme gemacht habe, der wohnt auch im Isemarkt in dem Eck und dann treffen wir uns ab und an.
Das ist da deine Hut da.
Das ist absolut genau. Meine Hut.
Aber sag mal, mit Berlin und so, wie konnte das denn passieren? Was kann denn Berlin, was Hamburg nicht kann?
Ja, es hat sich rausgestellt, nicht so viel. Berlin hat natürlich auch Eigenheiten und Vorteile, die ich ganz toll finde, auch gegenüber Hamburg. Also Berliner Wohnraum war bis vor nicht allzu langer Zeit noch bezahlbar. Mhm. Das war in Hamburg schon lange schwierig, hier einen schönen und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das ging in Berlin, weil sich die Viertel nach und nach entwickelten, konnte man dort auch im Notfall von einem Viertel ins andere ziehen und sagen, okay, jetzt ist der Wedding noch nicht so weit oder Neukölln noch nicht so gentrifiziert, dass das so teuer ist. Also zieht man erstmal dahin, was natürlich dann den Rattenschwanz mit sich zieht. Das Viertel kippt dann auch irgendwann, wird dann auch unbezahlbar und kennt man ja aus allen Großstädten. Aber Berlin hat lange Zeit noch eben bezahlbaren Wohnraum gehabt und ich war in New York studieren, fand das die aufregendste Stadt, die mir je begegnet war, habe viele Jahre da verbracht und in Hamburg war nach den 5,5 Jahren gefühlt immer noch alles beim Alten. Und in Berlin habe ich ein Angebot gehabt von einem Freund, der gesagt hat, ich habe eine große Wohnung, wenn du jetzt erstmal zurückkommst, komm zu mir. Kannst du erstmal ein paar Monate wohnen, bevor du dir was suchst und wieder joblich anknüpfst und so. Und da galt Berlin, das war 1999, galt es als kommendes New York. Hat sich nicht erfüllt, aber es hatte zumindest die Versprechung, beinhaltete das. Und deswegen dachte ich, ja, dann probiere ich das doch mal aus. Ist auch Hamburg nah, im Notfall schnipse ich halt wieder zurück.
Jens Wawrczyk, der hat mir erzählt, hat ja auch in New York studiert. Der war auch an der Strasbourg School, da so Method Acting und so.
Genau.
Und der, das war wirklich rauschhaft, wenn er erzählt von New York und von den Nebenjobs, die man da machen muss.
Ja.
Aber das hat ja so eine wilde Romantik.
Absolut. Also es ist wie aus so einem Coming-of-Age-Roman, wie man sich emanzipiert, wie man erwachsen wird, was für Gefahren und Niederlagen man zu überwinden hat und sich durchzuboxen, gerade in New York. Ja.
Ihr seid ja eine Schauspielerfamilie. Dein Vater und war Schauspieler und auch deine Brüder, Jona und Woody. Und eben du, wie viel Theater war denn da zu Hause? Also habt ihr da euer eigenes Weihnachtsmärchen gemacht? Oder wie viel Ecken war das?
Also für mich war es dann irgendwann zu viel Theater. Also nicht zu Hause, sondern dieses ganze Theaterleben. Deswegen habe ich mich auch hauptsächlich für Film entschieden und nicht für Theater. Ging mir als junger Mann zunehmend gegen den Strich. Also da ging es um Eitelkeiten, natürlich große Egos, jetzt nicht bei meinem Vater, der hat sich, ist hat es irgendwie immer geschafft, trotz seines großen Erfolges auf dem Boden zu bleiben, aber du kriegst ja diese Energie trotzdem mit und das ist zum Teil eine sehr einnehmende Energie, deswegen wollte ich auch in den Beruf rein und wollte auch Schauspieler werden und bin das auch geworden, aber es gibt auch sehr viel Egos, die aufeinandertreffen, die dann nicht konstruktiv zusammenwachsen, sondern gegeneinander arbeiten.
Ja, dann wird es toxisch, na klar.
Und da habe ich nie Bock drauf gehabt. Und das ist, glaube ich, am Theater stärker als vor der Kamera, zumindest auch längerfristiger. Wenn man fest an einem Ensemble ist, ist man ein paar Jahre da, trifft immer wieder auf die gleichen Leute und dann entwickeln sich vielleicht solche Sachen auch eher, als wenn man 3 Monate vor einer Kamera steht und miteinander das Ding wuppt. Ne? Mhm.
Du bist ja aber auch benannt nach einer Theaterfigur, wenn ich es richtig verstehe.
Ja.
Onkel Wanja von Tschechow. Bist du mit dem Namen, ist ja ein besonderer Name, bist du da glücklich gewesen?
Ich bin sehr stolz gewesen, weil es ein besonderer Name ist. Aber es war natürlich und ist immer noch ein Kampf gegen die Leute, die sagen, Wanja ist ja ein Mädchenname. Ne?
Ach was.
Das gibt es, glaube ich, auch irgendwo in Schweden als Mädchenname. Aber es gibt Onkel Wanja, es gibt den starken Wanja, es klopft bei Wanja in der Nacht und so. Und es ist die Verniedlichungsform von Ivan. Ivan, der Schreckliche, ist ja nun auch ein Mann. Genau, also ich habe das oft verteidigen müssen, kriege ab und an auch immer noch Post von der Bank manchmal oder sowas, Frau Wanja Müß, weil einfach auf A endend ist wie alle anderen, Anna, Julia, ist halt ein Mädchenname. Klar. Aber ich war immer sehr stolz und nachdem ich die Literatur dazu auch gelesen hatte und verstanden hatte, irgendwann im Laufe der Zeit, sagte ich, das sind doch tolle, vielleicht nicht der Onkel Vanya selber, aber das Stück ist ein fantastisches Stück und der starke Vanya ist einer der größten Helden der Kinderbuchliteratur, den ich kenne.
An Geburtstagen, habe ich gelesen, gab es bei dir an deinem Geburtstag Kasperltheater.
Ja, das ist richtig. Das haben wir dann auch noch lange fortgesetzt. Für die Brüder natürlich, weil die sind ja 7 und 17 Jahre jünger als ich, also meine beiden Brüder. Und für die Kinder dann auch. Als Papa dann nicht mehr da war, war irgendwie der Spirit ein bisschen raus. Also der hat jedes Jahr eine Show gemacht, dass die Kinder ihm aus der Hand gefressen haben. Und ich habe irgendwann als Erwachsener hinter diesem Vorhang versucht, das nachzuspielen und auch zu erleben. Und hatte die nicht so gut im Bann wie mein Vater. Das heißt, die haben so Überschreitungen gemacht, sind dann so hinter den Vorhang gekommen und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und irgendwann habe ich es dann aufgegeben.
Ah, okay. Ja. Also es war so der Moment, der blieb dann sozusagen in der Vergangenheit als Erinnerung. Du hast am 27. Dezember Geburtstag. Ja. Das kann ja geschenketechnisch toll sein und partytechnisch oder nicht so toll.
Man kann sich auch entscheiden, ob man das sich schönreden will, wie ich es dann gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich habe immer in den Ferien Geburtstag, das ist ja immer zwischen Weihnachten und Neujahr, ist einfach frei, in der Schule zumindest. Mhm. Denn den Nachteil, man kriegt ja weniger Geschenke, was viele Leute gesagt haben, den habe ich umgemünzt und habe gesagt, ich kann mir eben ein großes Geschenk wünschen, was man sich sonst nicht wünschen kann. So. Ja, und mein bester Freund, wie gesagt, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der hat am 26. Dezember Geburtstag. Und dann haben wir oft sozusagen von seinem in meinen Geburtstag einfach eine tolle Party geschmissen.
Ja, cool. Okay, dann habt ihr das Beste draus gemacht. Du hast mal gesagt, du kommst aus einem 68er-Haushalt. Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht? Also du hast schon gesagt, nicht jeden Tag Zuckerwatte. Das haben wir schon gehört.
Genau, also erstmal die gesunde Schiene war sehr stark vertreten bei uns. Meine Mutter hat immer bei Demeter eingekauft oder das versucht uns schon sehr frühzeitig, als es noch wirklich komplett unbezahlbar war. Es ist jetzt teuer genug, aber damals war es halt quasi ein Luxusgut, Bio und faire Ware zu bekommen. Da hat sie aber frühzeitig mit angefangen. Das heißt, ich glaube, wir sind mit den besten Möglichkeiten ausgestattet worden, was das angeht. Eine Offenheit, den Wunsch, Dinge zu verändern, das kam mir auch in der Generation sehr stark. Das war das, was ich auf der Bühne als Kind mitgenommen habe, ist, dass die jedes Mal auf der Bühne standen und irgendwie um eine Verbesserung des Zustands der Welt gekämpft haben und die Zuschauer entzünden wollen mit einem, ich sage jetzt ganz viel zu groß, ketzerisch sage ich, mit einem revolutionären Gedanken entlassen wollten. Das reichte aber einfach aufmerksam zu machen auf die Missstände, die es gerade gab. Also es sollte jetzt kein Umsturz sein oder sowas, sondern einfach die Leute im Theater nicht nur zu unterhalten, sondern auch zu bewegen. Geistig auch.
Welt ein bisschen besser machen, das ist euch eingepflanzt.
Ja. Dieses Grundgefühl, dass man sagt, man darf nicht alles for granted nehmen und man darf die Ärmeren und Schwächeren nicht im Stich lassen. So, man muss sich gegen die Bullies, gegen die Starken, gegen die Mächtigen, wenn sie einen gängeln wollen, auch positionieren oder auflehnen. So, solche Sachen sind mitgekommen und ganz konkret hatte das zum Beispiel Alt-68er zu sein, natürlich die Begegnung mit diesen ganzen Schauspielern aus der Zeit, aber es gab auch einen sehr guten, sehr alten Freund meines Vaters, Günther Ament, der schon in den 60er Jahren ein Buch Sexfront geschrieben hat, was verboten war zum Teil eine längere Zeit und dann für Aufruhr gesorgt hat. Also ein Freidenker, ein Freigeist, sage ich mal, der dann später ein Buch über Drogenkonsum geschrieben hat. Das heißt, es gab keine Tabus bei uns. Es wurde alles diskutiert, verhandelt. Und also nicht, dass wir Drogen jetzt auf dem Tisch hatten, sondern aber das Gespräch, was in anderen Haushalten schon damals eher schwierig war, wurde offen geführt. Das Führen wieder und den Umgang damit. Und man war einfach informiert und hat sich dann entschieden, will man das oder will man das nicht? Und wenn ja, wie? Ne?
Hattest du denn auch so eine rebellische Phase, also in der Pubertät oder?
Ich war, glaube ich, auch als ältester Bruder, da war ich ja 17, das ist ja quasi das Ende der Pubertät, als dann der Woody geboren wurde. Und da war ich eher wie so der große Bruder, der auch väterliche oder elterliche Pflichten übernimmt, mit Füttern und Wickeln und Einschuckeln, ins Bett bringen und so weiter.
Wenn man das mitmacht, man kann ja auch sagen, geht, wo ihr wohnt.
So genau, ich habe mich in die Richtung entschieden und war eher eigentlich manchmal mir zu vernünftig rückblickend. Aber es hat mich in New York auch vor einigen schwachsinnigen Entscheidungen bewahrt.
Auf welche Schule bist du denn hier gegangen?
Korvei-Gymnasium, mhm, war Abitur. Da gab es damals einen Schuldirektor, der hieß Volker Bärwald, und der hat wahnsinnig tolle, große Theaterinszenierungen mit seinen Schülern und Studenten gemacht auf dem Gymnasium. Da wollte ich unbedingt hin, um das eben auszuprägen. Und vorher war ich auf der Wrangelschule in Eppendorf, Wrangelstraße, weil wir da gewohnt haben.
Was war denn so eine schöne Theaterrolle, an die du dich erinnerst?
Am liebsten, was ich gespielt habe, war ein Stück, das hieß Weihnachten an der Front. Das war schon am Schauspielhaus, da war ich 6, 7, 8 vielleicht. Jérôme Savary, der vorher das große Weihnachtsmärchen inszeniert hatte, 80 Tage um die Welt, wo mein Vater den Detektiv gespielt hat, also eine der Hauptfiguren. Das ging dann auch durchs ganze Haus mit Jagd durch die Logen und Ränge und so weiter. Und da war man bei den Proben auch ganz viel, und dann hat Jérôme Savary alle Kinder angesprochen, ob die nicht in einer Szene, die dann im Dschungel spielte oder so, wo Tiere gefangen wurden, ob wir nicht Affenkinder spielen wollen mit Maske. Und das war halt ein sehr erfolgreiches Stück. Das heißt, man stand als Kind mit einer Affenmaske in einem Käfig auf der Bühne des Schauspielhauses, hat dieses volle Haus von 1300, 1600 Leuten gesehen, die gejubelt haben, hat die entertained, obwohl man gar nicht viel gemacht hat, weil ich war ja nur Affenkomparse im Hintergrund, aber hat diese Energie gespürt.
Ja, klar, das wird einen niemals verlassen. Das Apparat sozusagen.
Genau, und der hat dann später Weihnachten an der Front gemacht, ein Stück über Soldaten im Ersten Weltkrieg, Deutsche und Franzosen, die sich beschießen und dann entscheiden, und das gab es eine wahre Geschichte, entscheiden dann gemeinsam ein Jahr Weihnachten zu feiern, bevor sie wieder aufeinander schießen. Und da hat er exemplarische Figuren halt erfunden, und da hat mein Vater wieder eine der Hauptrollen gespielt, aber wir Kinder durften das Stück eröffnen. Und da das so ein tragisches und so ein wichtiges Stück auch mit der politischen Botschaft ist oder eine Antikriegsbotschaft, wenn man so will, ist das natürlich unauslöschlich in meinem Kopf geblieben.
Also Theater eine 1 und in Mathe?
Ich habe Physik Leistungskurs gemacht. Oh. Ich hatte wirklich 15 Punkte in der Theaterprüfung. Das war also eine mündliche Prüfung und eine Improvisationsübung. Da hatte ich 15 Punkte bekommen, war sehr stolz. Hätte auch an mir gezweifelt, wenn ich weniger, ich glaube, Punkte bekommen hätte. Ich glaube, das wussten die Lehrer, dass sie sagten, komm, der will das eh werden. Dann geben wir ihm doch jetzt nochmal einen schönen Rückenwind am Ende des Schullebens. Und Physik habe ich mich durchgebissen. Ich dachte, habe mich total überschätzt und bin um Haaresbreite, also ich glaube, 5 Punkte habe ich bekommen.
Okay, gut. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, es muss, in Physik jedenfalls.
Es wurde mir dann zu komplex, ich konnte mir das dann nicht mehr vorstellen. Ich weiß noch, es gab so Prüfungsübungen, oder vielleicht war das auch aus der Abi-Prüfung. Du hast eine Murmel mit dem Durchmesser, mit dem Gewicht, keine Ahnung, in einem Weinglas, in einem leeren Weinglas, und dieses Glas dreht sich. Ne? Also wie du so Wein schwenkst im Glas, dass du den so am Rand bist, und die Kugel geht höher, höher, höher. Mit welcher Geschwindigkeit musst du das Glas drehen, bis die Kugel über den Rand fliegt? Wo fliegt sie über den Rand? Wie weit fliegt sie? Solche Sachen.
Ich hatte auch also so solche Sachen, auch Mathe, Stochastik, also Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Kugeln, die wieder zurück, und da war ich schon raus.
Ja.
Also das war, es ist nicht meine Welt. Ich war dann auch eher in den Laberfächern, eher
sehr
besser.
Gut, ich auch. Ich habe das ganz oft so gemacht, nur als Trick für euch da draußen, wer auch immer das hört und noch in die Schule geht. Ich habe mir oft 2 Meinungen angehört zu irgendeinem Fach oder Buch, was ich vielleicht zum Teil sogar nicht gelesen hat, das muss ich auch zugeben. In Deutsch, ne, oder Philosophie oder sowas gab es verschiedene Bücher, die hat man dann so überflogen, aber nicht richtig gelesen. Dann habe ich eine Meinung abgewartet und noch eine zweite Meinung, und dann habe ich gegen beide Meinungen meine Meinung gestellt noch, mit dem Wissen, was ich aus diesen 2 Meinungen eben gehört hatte, und eine eigene gebildet, ohne dieses Buch wirklich gelesen zu haben, und habe dann immer die besten Noten im Mündlichen bekommen, weil man... Ja, weil man nicht aufgefallen ist. Ne?
Genau. Also, aber da muss man auch fix im Kopf sein. Du hast auch 2 kleinere Rollen gespielt in Hollywood sozusagen. Die Bourne-Verschwörung,
ja,
da warst du mit dabei. Und du hast bei Polanski, beim Pianisten,
genau,
auch mitgespielt. Ein Nazi, ein SS-Mann.
Ja, ein Wehrmachtsoffizier. Und ich habe schon im Castingprozess mit der Heta Mannschaft, einer Hamburger Casterin, mit der habe ich schon gemerkt, es geht, also der hat eine Vorauswahl getroffen. Polanski selber oder der Regieassistent oder ein Mitarbeiter von ihm nach genauen Vorstellungen von Polanski, und hat dann sehr weitflächig oder weiträumig hat er gesucht nach dieser Figur, obwohl die sehr, sehr klein ist, weil sie ihm sehr am Herzen lag, dass die genauso ist, wie er sich das vorstellt, weil es ist eine Szene, die seinem Vater im Krakauer Ghetto passiert ist. Wir spielen das jetzt im Warschauer Ghetto, der Pianist spielt im Warschauer Ghetto. Und die Geschichte, die ich gehört habe, geht so, dass der Vater eben genau wie der Vater des Hauptdarstellers durch die Straßen geht auf dem Gehweg und einem engelsgleich aussehenden, so hat er das wohl seiner Familie berichtet, Wehrmachtsoffizier mit einem anderen Soldaten entgegengelaufen ist oder begegnet ist, bisschen ausgewichen ist und weitergegangen ist, aufgehalten wurde, zu sich gerufen wurde, ins Gesicht geschlagen wurde mit der Direktive, ihr dürft nur im Rinnstein gehen, also da, wo das Wasser abläuft. Ihr dürft nicht auf dem Gehweg gehen. Mhm. Und das hat er nach Hause gebracht mit blauem Auge und Polanski wollte unbedingt diese Szene verbildlichen und in dem Film drin haben und hat sehr genau nach diesem Schauspieler gesucht, der seiner Erinnerung am nächsten kommt, also durfte ich das spielen.
Mhm. Aber man ist denn so als Deutscher in so einem internationalen Film, ist man dann der Nazi?
Ja, ich habe eher das Gefühl gehabt, das ist einer der Holocaust-Filme, die für immer bleiben werden, ähnlich wie Schindlers Liste und vielleicht noch zwei, drei andere. Und das ist eher ein Geschenk gewesen, da dabei sein zu dürfen, weil es gab nun mal leider Nazis und irgendeiner muss sie in dem Film darstellen und die waren ja auch nicht so, zumindest in so einem Film jetzt nicht so Stereotyp 1:1, sondern das soll ja genau diesen Effekt haben, das traut man dem gar nicht zu, der ist doch eigentlich gutmütig, der ist doch eigentlich auch nur ein Mensch, der wird mich schon vorbeigehen lassen, ohne mich zu drangsalieren und dann entpuppt er sich als genau so ein Schwein wie die viele andere auch.
Die Fallhöhe dann, so genau. Fernsehen geht weiter und du machst ganz viele Rollen, ganz oft Tatort, Soko und so. Und dann kommt wahrscheinlich sowas für Schauspieler wie ein Sechser im Lotto, oder? Dann kommt ein Fall für zwei.
Ja, das ist ein Sechser im Lotto und genauso wie ein Sechser im Lotto mir auch Angst machen würde. Also man würde sich erstmal, freut man sich wahnsinnig und denkt, jetzt ist man reich und für immer hat man ausgesorgt mit dem Sechser im Lotto jetzt und vergleichsweise mit dem Fall für zwei bin ich gesetzt, darf Hauptabend machen, darf 20.15 Uhr eine Hauptrolle spielen im ZDF. Das läuft schon sehr, sehr lange. Ich darf das weiterführen. Das kann auch wieder sehr, sehr lange laufen. So, bin ich dazu bereit? Kann ich das überhaupt? Werde ich dem gerecht? Werden wir nach einer Saison abgestellt und dann heißt es, oh, der Müs, also der hat es nicht gebracht. Also da kommt auch eine Verantwortung mit und natürlich die Angst mit, ich will auch nicht nur darauf festgelegt werden, ich möchte auch andere Sachen spielen dürfen, das geht sich jetzt alles super, super aus, aber man hat ja Geschichten gehört, Klaus-Jürgen Wusso in der Schwarzwaldklinik oder andere Figuren, die dann, oder Dr. Haus, der ganz lange, der Schauspieler, der ganz lange eben damit assoziiert wird und sich dann erstmal leisten muss, sich freizustrampeln.
Ja. Hattest du da so ein Casting? Oder,
ja. Also ich habe Kommissar Stolberg eine Serie gedreht mit Rudolf Kowalski, am Ende dann mit Jasmin Schwiers, vorher war es, gab es dann noch andere Kollegen und Kolleginnen. Annette Renneberg war vorher eine Kollegin, also es war eine Dreierkonstellation, der Kommissar Stolberg war Rudolf Kowalski, ich war der Assistent und eine Kollegin, wie gesagt, Jasmin Schwiers, Annette Renneberg, mit der habe ich das gedreht, über ein paar Jahre haben wir diesen Krimi gemacht für ZDF und der wurde dann beendet. Und gleichzeitig öffnete sich der Fall für zwei und die Redakteurin, die für beides zuständig war, hat gesagt, Vanja, hat mich angerufen, hat gesagt, Vanja, was hältst du davon? Hättest du Lust? Ich war auf der Autobahn, gerade im Urlaub, glaube ich, Richtung Italien oder sowas und bin fast hinübergefallen und dachte, ach du meine Güte, jetzt muss ich so eine große Entscheidung, ich wollte doch gerade entspannen, treffen. So. Und dann habe ich gesagt, Logo. Also erstmal natürlich gefragt, ist Klaus Theo damit in Ordnung? Ist der jetzt
Klaus Theo Gärtner, der Matula,
der Matula war, genau. Also ist der sozusagen, habt ihr euch gestritten? Ist der im Zorn gegangen und wird da quasi den Zorn auf mich projizieren? Weil er es eigentlich gern noch gespielt hätte. Dann hieß es, nein, der hat die Lederjacke an den Nagel gehängt, freiwillig aufgehört. Und der würde sich sogar freuen, wenn du das machst. Dann würde ich den gerne treffen, bevor das soweit ist. War auch noch nicht soweit. Wir hatten ja noch das Casting, was da dazwischen kam. Das macht man aber auch selbstverständlich, weil es geht um sehr viel Geld, sehr viel Verantwortung und es muss die richtige Konstellation sein zwischen Anwalt und meinem Privatdetektiv. Das heißt, es gab zwei, drei Privatdetektive, die gecastet haben, auch in Anwaltsrolle. Man hat dann so ein bisschen getauscht auch und geguckt, was funktioniert am besten. Und dann hat sich diese Kombination rauskristallisiert und dann haben sie mir es angeboten. Und mir war ganz wichtig zu sagen, es darf nicht der Matula weiter sein, den Jungen, so, sondern es muss eine neue Figur sein und es darf nur darauf basieren, auf sozusagen der Konstellation und in Frankfurt und Fälle, die zu lösen sind, mit einer neuen Figur, dann bin ich sofort dabei.
Und Klaus-Theo Gärtner, Matula, ihr hattet auch Kontakt, ne? Also der war Roger.
Genau, wir hatten Kontakt, wir haben uns dann auf ein Bier getroffen und sagte, Mensch, ich fände das toll, wenn du das machst. Wäre ich sehr stolz, führe das gut in meinem Namen weiter irgendwie und lass dir nichts einreden, das machst du schon.
Oh, das ist ja wirklich echt ganz cool. Das heißt, du bist Fernsehen, machst ab und zu auch Theater, mal im Renaissance-Theater Berlin oder so, aber vor allen Dingen Fernsehen. Wie ist denn das, wenn man Fernsehen macht? Wird man dann von der, ich sag mal, etepetete Theaterwelt dann noch immer für voll genommen?
Das war früher nicht so. Also es hat sich aber sehr geändert, weil alle gemerkt haben, es ist ein Beruf. Und es gibt Theaterleute, die können ganz toll Schauspiel betreiben. Es gibt Filmleute, die können auch ganz toll Theater spielen. Es gibt Leute, die können beides nicht. Es gibt Leute, die können auch das Genre nicht wechseln. Also man kann das nicht am Genre festmachen, sondern nur an dem Einzelnen. Ist jemand prädestiniert dafür? Kann der das oder nicht? Und diese Grenzen haben sich halt aufgeweicht. Jeder weiß, es ist ein Job. Man muss die Miete reinkriegen. Manchmal ist es schwer. Und wenn man nicht fest an irgendeinem Theater ist, sondern freiberuflicher Schauspieler wie ich, dann muss man manchmal Dinge machen, die man vielleicht sonst nicht gemacht hätte oder kann bestimmte Dinge nicht machen, die man gerne machen würde. Also viel Theater kann ich gar nicht spielen als Fernsehfresse, nicht wegen der Zeit oder sowas, sondern man müsste fest an einem Ensemble sein. Ja, das gibt es ja bei uns in Deutschland zum Glück noch. Oder man findet halt Häuser wie auch hier St. Pauli Theater in Hamburg oder die Kammerspiele, in denen ich beiden schon auf der Bühne stand. Genau, muss dann Theater finden, die mit einem oder Tourneetheater, mit dem man dann rumtourt, wo man auf der Bühne stehen kann, ja.
Gab es denn, also es gibt ja, der Schauspielerberuf hat ja oft auch, wie du sagst, Unsicherheiten. Und wir haben schon oft mit Schauspielerinnen und Schauspielern gesprochen, die gucken aufs Telefon. Wann klingelt es denn? Hast du denn mal überlegt, war das überhaupt das Richtige? Hätte ich nicht doch einen bürgerlichen Beruf, irgendwas mit Verbeamtung oder so?
Ja. Also meine Mutter war ja dann verbeamtet. Ja. Das hat natürlich auch tolle Vorteile. Ich habe mir oft gedacht, wenn ich mit dem Wissen von heute nochmal zurückgehen könnte, würde ich eine Lehre machen als erstes nach dem Abi. Also oder parallel möglichst, ne, weil es gab viele Lücken zwischen der Arbeit, bevor ich das nach dem Schauspielstudium. Auf jeden Fall hätte ich mir eine Chance gewünscht, eine Lehre zu machen. Hätte wahrscheinlich eine Tischlerlehre, sowas gemacht, Handarbeit mit Holz.
Kannst du sowas?
Eben nicht.
Achso, gar nicht. Aber man hat ja so ein Händchen, oder? Ich kann sagen, ich bin total tollpatschig, ich kenne das gar nicht. Ich
habe zwei linke Hände, aber ich glaube, da hätte ich wenigstens ein bisschen was mitgenommen und hätte meine Freizeit oder sagen wir die arbeitslose Zeit besser überbrücken können, die es ja auch ab und zu gab. Ich finde dann, wenn man jetzt an den Kollegen Daniel Day-Lewis denkt, von dem man hört, dass der eine Schuhmacherlehre gemacht hat und in Italien in seiner Freizeit oder in seiner privaten Zeit, der macht ja nur einen Film alle 8 Jahre oder sowas, öfters auch länger nichts, macht der Schuhe, um wieder zu sich zu kommen. Aber der geht auch so tief in die Rollen rein, dass es, glaube ich, so lange dauert, aus einer Rolle wieder rauszukommen. Und da will ich gar nicht erst hin. Dafür habe ich zu viele Spaß am Leben und zu viele Verpflichtungen.
Wann ja vor 14 Jahren, am 12. März 2011, da ändert sich dein Leben auf einen Schlag. Denn bei einem Verkehrsunfall da in Eppendorf, an dieser großen Kreuzung, sterben deine Mutter und dein Vater. Mhm. Welche Erinnerungen hast du an diesen Tag?
Na, es sterben 4 Leute, das muss man ja auch erwähnen. Also Angela Cora und eben der Freund meiner Eltern, Günther Ament.
Günther Ament auch.
Genau, und es standen aber, das entpuppte sich dann beim Prozess, 20, 30, 40 Leute an der Ampel, auch Babys, Kinderwägen, andere Leute auf Fahrrädern, die alle zum Glück verschont geblieben sind. Also es hätte auch noch eine viel größere Katastrophe werden können. Es hätte ja so schon ganz Eppendorf traumatisiert für lange Zeit. Und bis heute begegnet man Leuten, die immer noch die Ecke meiden und auf die andere Straßenseite wechseln, weil sie da so schreckliche Eindrücke gewonnen hatten.
Immer wenn ich an dieser Kreuzung vorbeifahre, muss ich dran denken.
Ja.
Und du hast schon gesagt, da gibt es diese Erinnerungsstelle, diese Sitzbank, die da unterbrochen ist.
Genau.
Und so, das ist wirklich ein für immer veränderter Ort. Also für mich auch, wenn ich mit dem Fahrrad, ich fahre mit dem Fahrrad da vorbei. Es ist ja eine sehr unübersichtliche Kreuzung.
Ja.
Das ist schon ein Trauma, dass dieser Stadtteil.
Und sie haben leider noch keine Lösung gefunden. Ich glaube, sie sind alle eine Zeit lang etwas achtsamer geworden, sowohl die Autofahrer, die davon wussten, als auch die Passanten. Aber eigentlich gehört da ein Kreisel hin, wie in Frankreich oder sowas, wo man von allen Seiten zufahren kann, aber nicht rüberheizen in dem Sinne. Ne? Das ist, wie du sagst, sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Es gab dann eine Diskussion mit der Stadt, was kommt da hin an Erinnerung. Wir haben gesagt, wir wollen nichts Großes, wir wollen auch nicht, dass die Leute, dass denen das ins Gesicht springt, sondern wenn man sich auf diese Bank setzt, die hat ja so einen vorgefertigten Riss eingebaut, der dann auch dientechnisch oder wie auch immer das heißt, also so unfalltechnisch abgenommen werden musste. Es darf nicht zu spitz sein, keine Kinder dürfen sich mit ihrem Anorak da verhaken können, also wie auf dem Spielplatz oder so, wenn so Sicherheitsvorbedingungen mussten erfüllt sein. Und dieser Riss durchbricht halt die Sitzbank ein bisschen, dass man aber trotzdem sitzen kann auf zwei Seiten. Und wenn man Lust hat, sich zu beschäftigen, wenn man erkennt, dass der Riss gewünscht ist und gewollt ist, führt er auf eine kleine Plakette zu und da steht nur das Datum und die vier Verstorbenen, die Namen der vier Verstorbenen, sodass man in den heutigen Zeiten einfach das Handy nimmt, das kurz nachschaut, sagt, ah wow, wenn man möchte. Aber es muss sich keiner erinnern und es ist auch gut, dass die Zeit Wunden heilt.
Aber der Riss ist ja schon und war ja vor allen Dingen dann da.
Genau.
Also den Anruf zu bekommen.
Das war am Abend vorher, das war ja, bevor ich nach Hamburg zurückkam. Ich war in Berlin und bekam einen Besuch nachts von meinem Cousin, der an die Tür klopfte und sagte, das und das ist passiert. Und wir haben uns einen Tee gemacht und sind nach Hamburg gefahren mit dem ersten Zug um 6 und haben dann organisiert, dass die Brüder so schnell wie möglich nach Hamburg kommen, dass man eine Entscheidung treffen kann. Was machen wir jetzt? Wohnung ausleeren, wie schnell muss das gehen? Ist Geld auf dem Konto? Also es hat dann richtig eine lange Zeit gedauert. Wir hatten wahnsinnig viel Unterstützung. Erinnere ich eine Anekdote aus dem Haus. Klingelten natürlich die Nachbarn, das war ja auch groß in der Zeitung, und sagten, können wir was machen? Können wir helfen? Braucht ihr Geld? Haben wir gesagt, wir haben noch keinen Überblick, falls wir Geld brauchen, sagen wir Bescheid. Es müssen ja bestimmte Sachen noch bezahlt werden. Okay. Und da waren jeden Tag 10 bis 20 Leute in der Wohnung mit Betreuung und Besuch und Leute, die kamen, sich verabschieden wollten, die helfen wollten und so. Und dann haben die jeden Tag, die gesamte Hausgemeinschaft, für bestimmt 3 Wochen uns Essen vor die Tür gestellt. Morgens hingestellt für den ganzen Tag, für mindestens 10 Leute und abends das fertige Geschirr wieder abgeholt. Also wir hatten das, was man als erstes natürlich die Selbstfürsorge, weil es als erstes unter den Tisch fällt, hatten sie bis zum gewissen Grad wieder aufgefangen. Mhm. Und da bin ich denen bis heute unendlich dankbar. Und das ist so ein, sag ich mal, so ein sehr, es war eine sehr große Geste, aber doch im Verhältnis eine sehr kleine, einfache Möglichkeit, Leuten, denen man nicht anders helfen kann, die aber Hilfe brauchen, zu helfen.
Mhm. Hat das euer Verhältnis als Brüder, wie hat das beeinflusst?
Na, es hat uns natürlich nochmal total zusammengeschweißt, weil wir das auch wirklich gemeinsam gemacht haben in den Funktionen, die wir erfüllen konnten. Ich als der älteste Bruder mit der Übernahme der meisten Verantwortung und Entscheidungen immer in Rücksprache und der moralischen und auch natürlich tatkräftigen Unterstützung meiner Brüder und aller Freunde und Verwandten, die uns in der Zeit zur Seite standen. So, und das hat schweißt wahnsinnig. Also jede Form von Extremsituation schweißt ja sehr zusammen.
Musstest du dann als Ältester der Stärkste sein?
Ich glaube, so eine Situation, ich glaube, da müssen alle sehr stark sein. Ich will das gar nicht aufwiegen. Ich habe vielleicht mehr Entscheidungen treffen müssen, aber das hat ja nichts mit Stärke zu tun, sondern weil ich vielleicht schon so weit war oder das auch als meine Verantwortung gesehen habe. Ich glaube, jeder hat gemacht, was er konnte und dadurch musste jeder stark sein und alle haben auch davon profitiert in verschiedenen Bereichen.
Der Unfallfahrer wurde dann ja verurteilt. Das war ja, ging über lange Zeit und Gutachten und der war ja epilepsiekrank. Habt ihr das als Familie juristisch und auch emotional für euch das aufgearbeitet und abgeschlossen?
Wir haben das sehr schnell abgeschlossen. Also den Bereich, der war bei uns nie Thema. Mhm. Also nie Thema, nachdem das Urteil gefällt war, war der nie mehr Thema. War auch in der Zeit nicht großes Thema, weil wir haben den, wie kann man das denn am besten beschreiben? Das ist ja quasi der Auslöser für unser Leid gewesen, durch die Art und Weise, wie er mit seiner Krankheit umgegangen ist und wie er dann diesen Unfall verursacht hat. Und das will man ja nicht um sich haben. Da wird man ja ständig daran erinnert und dann wird das eher größer. Sondern wir haben gesagt, das ist jetzt das Schicksal, so ist das Leben. Jeder muss mal gehen und haben uns eher mit der Seite beschäftigt. Wie kann man jetzt, wie geht man mit Tod um? Wie geht man mit Trauer um? Wie geht man mit der Verarbeitung um? Wie geht man technisch mit Sachen um? Wo sind die Erbscheine? Gibt es welche? Wo sind die Konten? Also haben uns auf das gestürzt und immer wieder in uns reingespürt und auch von außen immer wieder die Frage an uns herangetragen bekommen, muss man darüber reden? Muss man das verarbeiten? Dann haben wir gesagt, wir müssen natürlich den Verlust verarbeiten, aber warum der Verlust ist und wie das ist, wir werden es nicht rückgängig machen. Und zwar wichtig, den Prozess zu begleiten und auch zu merken, das wird ernst genommen. Das ist natürlich auch wichtig, ein Zeichen nach außen zu setzen. Freunde, so kann man in einer Gesellschaft nicht miteinander leben und umgehen. Man darf nicht fahrlässig sein, man darf nicht besoffen Auto fahren, genauso wenig wie ohne Führerschein, genauso wenig wie Rasen oder es gibt ja immer dieses Speed Racing. Also man muss einfach eine Verantwortung übernehmen. Und den Preis musste der zahlen, aber wie hoch der Preis war und wer das jetzt ist, das ist bis heute überhaupt kein Thema. Das interessiert mich auch wirklich, wirklich nicht. Also
aber steht ja so nicht. Auch dann, also es gibt ja so ein Gegenüber, ihr habt den wahrscheinlich nie getroffen, ne? Oder?
Im Gericht, ja, im doch, Gericht, während der Verhandlung.
Gibt es da so einen Moment, also das, der Vergebung zum Beispiel?
Ich glaube, wir hätten das gekonnt, wenn er um Vergebung gebeten hätte, hätten wir das, glaube ich, gemacht, weil wir waren bereit und haben auch vergeben. Nicht jetzt nicht persönlich, also wir haben nicht in seine Augen vergeben, sondern man saß sich da gegenüber und am Ende war ein Statement, ein Reue-Statement, das sehr aber so geplant rüberkam und auch zu einem Zeitpunkt kam, wo alles andere quasi schon von den Anwälten der Gegenseite quasi in den Sand gesetzt wurde. Also jede Möglichkeit der Nichtbestrafung war eigentlich schon klar, dass das nicht passieren wird. Er muss einen Preis zahlen für das. So. Mhm. Und dann kam so eine verlesene, halbherzige Entschuldigung, die aber nicht an uns gerichtet war, sondern eher allgemein war und uns auch nicht erreicht hat. Mhm.
So. Okay, das war seltsam adressiert dann. Du hast schon angedeutet, also das hat schon Konsequenzen dann gehabt. Also ihr lebt oder du lebst dann anders. Also achtest auf andere Prioritäten, setzt andere Prioritäten.
Ja, auf jeden Fall, wenn das geht. Ich meine, das sagt ja jeder immer, ne? Wenn man im Angesicht eines Extremerlebnisses dem Tod ins Auge guckt, egal ob es eine Nahtoderfahrung ist oder ein gerade noch vermiedener Unfall oder sowas, oder man Leute verliert, dann fängt man natürlich über die Endlichkeit auch an nachzudenken.
Leben aber auch anders, bewusster gestalten. Du versuchst dann ja auch, wenn ich es richtig verstehe, also auf klimaneutrale Reisemöglichkeiten zu schwenken. Und du engagierst dich auch, ventilierst irgendwie auch politische Möglichkeiten und dann engagierst du dich, habe ich gefunden, für den Verein Orang-Utans in Not.
Genau.
Warum?
Also ich habe drei Vereine, die ich unterstütze. Das ist die Bücherpiraten in Lübeck.
Ja, ganz toll. In einem Altstadthaus, da kommen dann ja super.
Eine Mäzenin, die das zur Verfügung gestellt hat, sollte man mal googeln, Bücherpiraten in Lübeck. Kinder, die den Literatur nahegebracht wird, die schreiben zusammen, die Events gestalten, die so Straßenpoesie machen und so weiter. Die versuche ich, so gut es geht, zu unterstützen. Dann gibt es Orang-Utans in Not. Das ist eine Umweltschutzorganisation, ein Verein, der drei Säulen hat. Einmal die Auswilderung und Rettung von Orang-Utans, was ich aber mehr als Sinnbild begreife, weil wenn der Lebensraum der Orang-Utans wegfällt, die nicht mehr überleben können, geht die Lunge der Welt, weil die wohnen im Regenwald, kaputt. Dann haben wir irgendwann keinen Sauerstoff mehr und dann werden wir auch mit baden gehen. So. Das heißt, die Orang-Utans, Rettung und Auswilderung, dann Aufforstung, dass der Regenwald halt erhalten bleibt. Und das dritte ist Umweltbildung, sowohl hier als auch da. Hier in dem Sinne von, auf welche Lebensmittel sollte man zum Beispiel verzichten. Palmöl, weil Urwald abgeholzt wird, um da Palmölplantagen zu machen etc., die da gar nicht hingehören. Könnte ich länger drüber reden, möchte ich aber jetzt gerade gar nicht, weil es zu weit führen würde. Und Umweltbildung dort vor Ort auch, zu sagen, ihr habt was zu bewahren. Und das kann trotzdem in Einklang gebracht werden mit einem guten und lebenswerten Leben, mit dem, was ihr habt. Ihr müsst es nur schützen. Weil wenn die Palmölplantage erstmal da ist und nach zwei Jahren tot ist und ihr habt kein Fressen mehr um euch rum in dem Urwald, den ihr normalerweise geerntet habt und kein Holz mehr zum Bauen und die Firma ist weitergezogen, die euch Jobs am Anfang gegeben hat und euch gezwungen hat, im Supermarkt eingepackte Plastiksachen zu kaufen, die ihr vorher vom Baum gepflückt habt, für teures Geld, was wir euch zwar bezahlt haben, so, und nach zwei Jahren sind die weg und dann sitzen die da und haben gar nichts mehr. Mhm. Genau, das ist der zweite Verein. Und dann habe ich jetzt neuerdings, hat sich vorgestern ergeben, arbeite ich zusammen mit Hamburg macht Kinder gesund. Das ist eine Stiftung in Hamburg, ein Verein, der medizinische Hilfsangebote, die sonst nicht erhältlich sind, für Kinder zur Verfügung stellt, die die sonst nicht bekommen würden.
Man spürt, also du hast ein großes Interesse dran und große Lust dran, die Welt wirklich auch ein Stück besser zu machen, gleich an drei verschiedenen Orten, also mindestens. Wir haben einen Fragebogen bei uns im Podcast und die Fragen stellen wir allen unseren Gästen. Die erste Frage lautet, wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes ändern in dieser Stadt, die du ja kennst? Also was stört dich in dieser Stadt?
Mich stören in allen Städten grundsätzlich Autos. Gleichzeitig, das hat man in Berlin gesehen, da war die Friedrichstraße eine Zeit lang autofrei. Da ist plötzlich ein Leben dahin gekommen, was man sich nicht hätte vorstellen können. Jetzt ist es durch einen Regierungswechsel und durch eine Änderung wieder dazu gekommen, dass es wieder eine Autostraße ist. Es ist total trostlos. Aber es war klar, es kann nur funktionieren, wenn alle mitmachen oder genug Leute überzeugt sind davon. Und wenn man bestimmte Leute vor den Kopf stößt oder sie außen vor lässt in ihren Nöten oder Bedenken, dann kann sowas nicht funktionieren. Und da waren es halt, glaube ich, die Anrainer und die Geschäfte, die gesagt haben, wir brauchen Lieferverkehr, wir brauchen auch Autos, die vorfahren und was kaufen. Und also wir brauchen den Verkehr. Also ich würde versuchen, Konzepte zu entwickeln, um Hamburg autofrei zu bekommen in irgendeiner Form mit. Ich meine, die Mojas sind ja vor langer, langer Zeit mein erster Schritt gewesen. Aber man muss natürlich den Leuten dann auch eine Möglichkeit geben, von A nach B zu kommen, ohne stundenlang zu stehen. Und nachts, wenn gar nichts mehr fährt, muss es trotzdem funktionieren.
Da muss es auch funktionieren. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Also wo kommt die Stadt in besonderer Weise zu sich selbst? An einem Ort oder an einer Situation?
Ich finde mal bei St. Pauli, Millantor-Stadion.
Gehst du ins Stadion auch und zu mal?
Leider nicht, weil ich keine Karten kriege, weil ich immer spontan hier bin. Aber wir haben eine Zeit lang im Bunker geprobt, lange Zeit, bevor das umgebaut wurde, sogar das Stadion. Da konnte man immer vom Probenraum unten so das halbe Spielfeld sehen und ist natürlich nach der Probe den Leuten begegnet, die da hinströmen. Ich habe sehr viele, sehr enge Dauerkartenbesitzer, Freunde, die regelmäßig dahin gehen. Und ich finde, das ist die Mischung von Hamburg und auch ein Umgang miteinander und ein Feiern einer Stadt, wie ich es mir wünschen würde.
Wir haben schon gehört, da ist einiges bei dir los. Du hast ein zivilgesellschaftliches Engagement aus dem Bilderbuch. Du hast ein Fall für zwei und noch andere Projekte jetzt am 25. Mai in der Elbphilharmonie. Was steht sonst noch an? Was liegt dir in diesem Jahr noch am Herzen?
Ich habe ein paar Filme, die rauskommen, bei denen ich mitspielen durfte, in kleineren und oder größeren Rollen. Da bin ich eigentlich sehr gespannt, wie das wird und stolz auf die Arbeit. Ich hoffe, das überträgt sich dann auch. Sage ich Bescheid, wenn das rauskommt. Jo. Ich habe natürlich weiterhin viele Lesungen. Ich werde auch die Weihnachtslesung im Winter wieder machen, da im Extraraum in Eppendorf. Das ist ein sehr kleiner Raum, ein sehr unterstützenswerter Raum, der nur 60 Leute beherbergt. Mhm. Und da komme ich mit meinem Musiker hin und dann haben wir eine Weihnachtsshow, die inzwischen quasi zu einer Kultshow schon geworden ist, weil immer die gleichen Leute hinkommen und sagen, das ist für uns wie Dinner for One. Bei einem Silvester ist das für uns Weihnachten und damit läutet Vanja Müs die Weihnachtszeit ein und wir sind dabei und das sind sehr lustige, krude Geschichten mit Musik um den Weihnachtsterror sozusagen herum.
Also genug Thermik. Sag mal, und mit den Brüdern, wenn alle dasselbe machen, Brüder müssen sich doch auch immer so eine Nische suchen, um sozusagen in der Familienwelt auch so durchzukommen. Ja. Gibt es da ein Konkurrenzding zwischen euch?
Das ist wie zwischen mir und meinem Vater damals, weil die Frage haben wir oft bekommen, der war natürlich deutlich älter als ich, aber als ich anfing, Jobs zu bekommen, ob es irgendeine Form von Eifersucht oder Neid oder Konkurrenzdenken gibt, kam dann manchmal so eine Frage, als ich 13, 14, 15 war und auch später und mein Vater hat gearbeitet, ich habe gearbeitet und hat er nur gelacht, weil er gesagt hat, wir sind überhaupt nicht für die gleichen Rollen zur Verfügung und ich freue mich doch, wenn mein Sohn Arbeit hat. Und so ging es dann weiter mit den Brüdern, weil immer, wenn ich Rollen angeboten bekam, für die ich deutlich zu alt war, hatte ich gesagt, ja, aber ich habe noch zwei Brüder. Und oft haben meine Brüder dann Rollen abgestoppt. Also sie haben auch sehr früh angefangen. Und dadurch, dass jeder in eine andere Welt getaucht ist. Ich bin beim Film, Jonas ist hauptsächlich am Theater und Woody ist Theaterregisseur geworden, der aber auch Filmregisseur jetzt ausprobiert mit kleinen Sachen, die er da aufnimmt. Und ich hoffe, dass wir irgendwann in jedem Genre mal zusammentreffen, wo die uns inszeniert, auch ein bisschen mitspielt, weil er auch sehr gerne spielt und wir einmal auf der Bühne zusammentreffen, Jona und ich, weil Jona König der Bühne ist für mich, auch König der Kamera, aber da wäre ich dann zumindest als Prinz mit ihm zusammen vor der Kamera und dann können wir da miteinander spielen.
Also wer da hier, welcher Produzent oder Theatermensch das jetzt gehört hat, das klingt doch nach einem super Projekt. Vielen Dank, Vanja Müß. Dieses Gespräch und alle anderen mit Mike Krüger, mit Rolf Zukowski, mit Bettina Tietjen, Nina Petri und, gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Moin. Ich bin Kai Sieverding und erzähle in unserem Doku-Podcast die Geschichte von Otz. Otz, das war der Hamburger Graffiti-Künstler Walter Fischer, der trotz Knast, Prügel und Hetze immer sein Ding durchgezogen hat. Was mich und andere bis heute inspiriert.
Ey, wenn du zum Thema absolute Hingabe ein Bild im Duden suchst, dann ist das Otz.
Gemeinsam mit dem Journalisten Sven Stillig gehe ich in dieser Doku-Serie auf Spurensuche. Ihr erfahrt von der krassen Kindheit von Otz, warum er im Mittelpunkt stand, von so viel Hass und so viel Liebe. Und ihr werdet ein Stück Kunstgeschichte entdecken, das ihr so noch nie gehört habt.
So früher war es halt in Hamburg einfach so, Schmiererei. Heute ist die Annahme einer der größten Künstler unserer heutigen Zeit.
Das ist Otz, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell.
Wir wollten ihn natürlich mal festnehmen.
Alle Folgen zu hören, jetzt in der ARD-Audiothek.